Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Fackel. Unser Rückblick auf die Ereignisse der Woche in der Romandie beginnt mit einer Vorschau. Am Montag beginnt die Untersuchung des Todes von Palästinenserführer Yasser Arafat. Daran beteiligt sind auch Experten aus der Romandie. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wieso bei dieser heiklen Untersuchung Schweizer Experten zum Zug kommen.
Erstens gehören diese Experten aus Lausanne in ihrem Gebiet zur Weltklasse, das kann man ganz eindeutig sagen. Zweitens haben sie bereits ein bisschen Erfahrung, was den Fall Arafat betrifft. Auf Anfrage der Witwe von Yasser Arafat und des Fernsehsenders Al Jazeera hatten sie ja bereits persönliche Gegenstände vom ehemaligen Präsidenten der PLO analysiert im letzten Frühling und eine erhebliche Konzentration an Polonium, einer radioaktiven Substanz, gefunden. Dies allerdings sei noch kein Beweis für eine Vergiftung, sagten sie dann diesen Sommer. Man müsse eben das Ganze gründlicher analysieren und dafür brauche man Knochen von Arafats Leiche.
Das Ganze ist eine heikle Mission, aber warum denn ganz genau?
Ja, nach den ersten Schlüssen der Experten aus Lausanne erstattete Suha Arafat in Paris, wo ihr Ehemann gestorben war, eine Anzeige für Vergiftung. Und somit kam nicht nur die französische Justiz ins Spiel, sondern eben auch französische Experten, die von der Justiz ernannt wurden. Hinzu kommen jetzt auch noch russische Polonium-Spezialisten, die auch noch mitreisen dieses Wochenende. Die Schweizer auf ihrer Seite arbeiten als Experten von Palästina, als Garanten der Unabhängigkeit, die Palästinenser unbedingt im Spiel haben wollten. Der Pressesprecher des Unispitals von Lausanne räumte diese Woche ein, dass es natürlich ein Risiko der politischen Manipulation gebe. Doch man habe sich mit den Palästinenserbehörden sehr gut verstanden und habe sich auch darauf einigen können, dass die Rolle der Schweizer eine rein wissenschaftliche sein werde.
Nun eine andere Frage, da geht es dann wirklich um das Resultat. Wie groß stehen denn die Chancen, dass man herausfindet, was Yasser Arafat damals genau passiert ist?
Das ist tatsächlich die große Frage. Das Polonium hat nämlich im menschlichen Körper eine sehr kurze Lebensdauer, wissenschaftlich gesehen jedenfalls. Insofern sind sich die Experten bis heute nicht zu 100% sicher, ob sich die Reise überhaupt lohnen wird, wenn ich das so sagen darf. Die große Frage ist folgende. Selbst wenn Arafat mit Polonium vergiftet worden ist, ist die Menge der Substanz in seinen Knochen noch genug hoch, um überhaupt eine Vergiftung nachweisen zu können. Um diese Frage zu beantworten, wird man 3 bis 4 Monate warten müssen. So lange werden die Analysen dann in Lausanne dauern.
Und wenn man ein Resultat hat, dann gibt es großen Ruhm für diese welschen Experten. Und wenn nicht, dann großen Hohn.
Ja, das wäre bestimmt eine Gefahr gewesen. Um sich davon zu schonen, warnen die Experten nun schon seit Wochen, dass die Ausgangslage kompliziert ist und dass man eben nicht sicher ist, dass es ein klares Resultat gibt. Doch ein Teil des Risikos bleibt, wie auch immer das Resultat ausfällt, nämlich dass irgendeine Partei in dieser ganzen Staatsaffäre den Experten einen Mangel an Unabhängigkeit unterstellt. Deshalb auch immer wieder die Botschaft, die Arbeit ist wissenschaftlich, rein wissenschaftlich.
Zweiter Schauplatz, das Wallis. Nach der Annahme der Zweitwohnungsinitiative begann dort eine rege Bautätigkeit. In aller Eile wurden noch Wohnungen hochgezogen und Baugesuche eingereicht. Aber nun hat man doch ein Problem, Ron Hochuli.
Ja, in gewissen Bergstationen ganz eindeutig. Wie in Norda zum Beispiel, in dieser Luxuswelt, haben seit der Annahme der Weber-Initiative über 100 Grundstückeigentümer eine Anfrage für eine Baubewilligung verlangt. Sie wollen ihr Grundstück so schnell wie möglich als Bauzone verkaufen, bevor es zu einem Baustopp kommt. Da droht nämlich nicht nur die Inkraftsetzung der Weber-Initiative, sondern auch noch ein neues Raumplanungsgesetz, das die Bauzonen um vieles einschränken will im Wallis. Doch die neuen Bauzonen finden keine Käufer. Es stehen in Norda bereits Dutzende von Schildern an den Straßenrändern mit der Anschrift Schale oder Wohnung zu verkaufen. Und es herrscht nun wirklich die Gefahr, dass man umsonst baut.
Und wo genau hat man sich denn da verkalkuliert?
Ja, das Problem ist der Preis der Grundstücke. Bis vor kurzem wurden da Wohnungen und Chalets verkauft um die 15.000 Franken pro bebauter Quadratmeter. Doch die Krise in der Eurozone hat die Kaufkraft ganz klar seit 2-3 Jahren eingeschränkt. Dass nun das Angebot noch größer wird verglichen mit der Nachfrage, könnte für viele in der Station zum riesigen Problem werden. Denn einige fangen an zu bauen, bevor die neuen Gesetze in Kraft treten, ohne dass sie das nötige Geld haben, um die Baustelle zu beenden, und mit der verzweifelten Hoffnung, sie werden verkaufen können. Und unter solchen Umständen könnte es im Wallis für einige Familien und Landbesitzer zu einem regelrechten Drama kommen.
Nun gab es einen sehr speziellen Einsprachefall nach all dieser Tätigkeit, die die Initiative oder die Annahme der Initiative ausgelöst hat. Und dieser Einsprachefall, der betrifft den Anwalt von Franz Weber, der die Initiative lanciert hatte. Um was geht es denn da?
Ja, der ansonsten sehr pragmatische ehemalige Waadtländer Regierungsrat Pierre Schiffel hat offenbar die rote Linie überquert in den Walliser Verfahren. Die Bergstationen könnten ihm ganz klar zum Verhängnis werden. Er hat nämlich in über 30 Fällen im Namen von Anwohnern gegen lokale Baubewilligungen Rekurs eingelegt, ohne dass diese Nachbarn von der Prozedur wussten. Und als dies ans Tageslicht kam, stellte sich natürlich sofort die Frage, ob der Anwalt versucht hat, die Entscheide der Walliser Behörden zu unterlaufen, wonach er eben nicht einspracheberechtigt sei.
Und wie reagieren jetzt diese Nachbarn?
Das hat natürlich für Stimmung gesorgt im Ganzen, weil ich, wenn ich das so sagen darf, nicht nur bei den Nachbarn, sondern auch bei den Behörden. Pierre Schiffel wurde heftig angegriffen. Spätestens jetzt sehe man, was die Initianten für Methoden hätten, wurde kritisiert. Sie hätten ja immer beteuert während der Kampagne, es gehe ihnen um die Landschaft, um die Gesundheit des Walliser Berggebietes. Doch dies seien doch schlicht und einfach extremistische Gaunermethoden. Dies in etwa die Stimmung. Pierre Schiffel selber verteidigt sich wie folgt. Es seien etwa 1000 Baubewilligungen erteilt worden in den letzten Monaten, die zu einer über ihn laufenden Einsprache führten. Gemessen an dieser Zahl seien doch die 30 Fälle, die man ihm vorwirft, eine Bagatelle. Doch selbstverständlich wurde mit diesen Fällen noch mehr Öl aufs Feuer gegossen.
Bleiben wir im Wallis. Dort wurde den kantonalen Beamten im Oktober der Lohn gleich zweimal überwiesen. Wie konnte sowas passieren?
Ja, das haben sich 9.600 Walliser Beamte auch gefragt. So viel haben nämlich den doppelten Lohn erhalten. Offenbar liegt das Grundproblem bei einem Informatikfehler bei der Walliser Kantonalbank, die die Löhne auszahlt. Doch die gute Nachricht aus Sicht der Kantonsangestellten fand relativ schnell ein Ende. Der Kanton hat den Zwischenfall relativ schnell gemerkt und hat die Auszahlungen annulliert.
Und wie hat die Öffentlichkeit denn auf diesen Fehler reagiert? Also ich meine, das ist keine Bagatelle, wenn 9.600 Leute zweimal den Lohn erhalten.
Ja, absolut. Der Fall sorgte natürlich in der ganzen Westschweiz für Gelächter und ironische Bemerkungen. Bloß die lokale Zeitung, der Nouvelliste, der in der Tagespresse das Monopol genießt im Wallis, der fand es offenbar nicht so lustig. Eine Kurzmeldung wurde zwar publiziert, dabei blieb es jedoch, und sofort erweckte dies wieder Diskussionen über die Haltung des Tagblatts. Dass die Zeitung der im Wallis dominierenden CVP nahesteht, das ist ja nichts Neues. Doch dass man sich auch heute noch quasi selbst zensiert und über einen solchen Fall kaum berichtet, das kam schon eher überraschend.
Aber ist das üblich beim Nouvelliste, dass man gewisse Nachrichten einfach etwas kleiner fährt? Oder, also von Zensur wollen wir jetzt hier nicht sprechen, aber trotzdem, dass man gewisse Nachrichten aus dem Wallis wie quasi kleiner macht, als sie dann tatsächlich sind?
Sagen wir so, die meisten Westschweizer Medien, wie auch in der deutschen Schweiz, sagen ja immer von sich selbst, sie seien unabhängig, sie seien ganz klar eigenständige Akteure in ihrem Kanton, in ihrer Region. Beim Nouvelliste ist diese Ambition etwas anders formuliert. Man sei ein eigenständiges Medium, aber von Unabhängigkeit spricht man selbst nicht mehr. Nicht mehr, denn als der heutige Chefredakteur ernannt wurde vor ungefähr 7 Jahren, hatte der Eigentümer der Zeitung selbst gesagt, so, jetzt brauchen wir wieder ein Rechtsrutsch beim Nouvelliste, sprich, man braucht wieder ein Organ, das die CVP versteht, um nicht zu sagen, dass die lokale CVP vertritt. Und dieser Linie ist der Nouvelliste tatsächlich treu geblieben. Man kann, Sie haben da völlig recht, von Zensur nicht sprechen, aber immer wieder erstaunt einem, wie die Informationen vor allem über die kantonale, vor allem über die lokale Politik im Blatt organisiert sind. Und ja, es ist beinahe offensichtlich, Nachrichten, die einigen Exponenten der lokalen CVP schaden oder dienen, werden eben entsprechend auch inszeniert.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche im Tessin.
In unserem Wochenrückblick kommen wir auf ein Thema zu sprechen, das wir auch schon behandelt haben. Das Ringen um den Sonntagsverkauf im Outlet Center Foxtown. Der Bundesrat hat in dieser Sache einen wichtigen Grundsatzentscheid gefällt. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, welchen Entscheid?
Ja, der Bundesrat hat entschieden, dass er einer Motion des Tessiner Ständerats Fabio Abate Folge leistet und demnach soll es möglich werden, dass Shoppingcenter, denen eine große touristische Bedeutung zugemessen wird, auch am Sonntag öffnen. Und das wäre natürlich ganz eine Bestimmung im Sinne von Foxtown, diesem Outlet-Center in Mendrisio, wo es Markenprodukte zu Fabrikpreisen gibt, so zumindest die Werbung. Aber der Sonntagsverkauf soll dort ja nach 17 Jahren eingestellt werden, weil die rechtliche Grundlage fehlt und dieser Pakt mit den Gewerkschaften, den es gab, aufgelöst wurde, weil eben ein anderes Outlet-Center auch öffnen will. Nun ist es so, dass diese Gesetzesänderung, die vom Bundesrat nun in Aussicht gestellt wird, gerade Foxtown eine touristische Nutzung ermöglichen würde.
Hat jetzt Foxtown damit seine sonntäglichen Probleme gelöst?
Keineswegs. Und daher herrscht auch bisher nur vorsichtiger Optimismus in der Frage. Denn eine Sache ist, ob der Bundesrat prinzipiell einer Motion zustimmt. Die andere Sache ist nachher der parlamentarische ITE. Das Parlament muss noch zustimmen. Nachher muss man sich mit den Sozialpartnern einigen. Also auch bei vorsichtigen Schätzungen rechnet niemand damit, dass vor 2014 wirklich diese neue Grundlage geschaffen ist. Denn es braucht ja diese Ausnahme im Gesetz vom grundsätzlichen Sonntagsverkauf, wie er heute im Gesetz geregelt ist.
Und wie wird es Ihrer Meinung nach jetzt weitergehen?
Das ist nicht ganz einfach zu sagen, denn bei ganz restriktiver Handhabung der Gesetzesgebung müsste eigentlich Foxtown Anfang des nächsten Jahres sonntags wirklich schließen. Doch man ringt nach wie vor um einen Kompromiss auf Kantonsebene. Und dieser Kompromiss bedeutet, dass eigentlich das andere Zentrum Centro Ovale zurückkrebsen müsste, sagt vielleicht, wir verzichten vorerst auf den Sonntagsverkauf. Ihr könnt öffnen aufgrund eures alten Paktes. Aber ob es wirklich so weit kommt, steht bisher wirklich im Raum. Also wir dürfen gespannt sein, was da Anfang nächsten Jahres passiert.
Bei unserem nächsten Thema schauen wir nach vorne. Am Montag wird der Tessiner Ständerat Filippo Lombardi zum Ständeratspräsidenten gewählt. Und so eine Wahl, die ist für das Tessin eine seltene Wahl.
Sehr selten, muss man sagen, denn man stelle sich vor, das letzte Mal passierte das 1987, also vor 25 Jahren. Damals wurde Franco Mazzoni, ein legendärer Freisinniger des Kantons Tessin, eben zum Ständeratspräsidenten gewählt. Im Nationalrat ist es nicht so lange her, da wurde ja vor kurzem Nationalrätin Chiara Simoneschi noch zur Präsidentin gewählt. Aber eine Kleinigkeit am Rande. Es ist ja interessant zu sehen, dass eben Lombardi jetzt im Ständerat und Simoneschi beide der CVP angehören. Also einer Partei, die im Kanton selber gar nicht mehr so bedeutsam ist, aber doch jetzt eben auf nationaler Ebene sehr zu Ehren gekommen ist.
Filippo Lombardi, wie stark ist denn seine politische Position heute?
Nun, ich würde sagen, die politische Position von Lombardi ist sehr stark. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er ist im Moment vielleicht der einflussreichste Politiker aus dem Tessin in Bundesbern. Man denke nur an die Geschichte mit dem Gotthard-Straßentunnel und der Sanierung. Im Juni hat der Bundesrat ja entschieden, dass eine solche zweite Röhre gebaut werden soll, damit diese Sanierung der ersten Röhre bewerkstelligt kann. Niemand hätte das noch vor 2 Jahren gewettet, dass so ein Entscheid gefällt werden würde. Und viele politische Beobachter sind überzeugt, dass nur das Networking von Lombardi dazu beigetragen hat, dass dieser Entscheid gefällt wurde. Und er ist auch sonst in sehr vielen Dossiers vertreten. Er verteidigt ja die Italianità eisern. Er spricht auch manchmal im Ständerat Italienisch, keineswegs selbstverständlich. Aber er selbst ist im Übrigen ja auch mehrsprachig, fließend Französisch im Übrigen. Seine Mutter ist Französin. Er hat auch sehr, sehr gut Deutsch gelernt, muss man sagen. Als er Ständerat wurde 1999, sprach er doch gebrochen und er hat sich sehr angestrengt und extrem verbessert.
Erzählen Sie uns noch was über seine Karriere. Da gab es ja Höhen und Tiefen.
Das kann man sagen. Vor allem gab es natürlich diese Tiefen, über die man sehr viel gesprochen hat in der Schweiz im Zusammenhang mit seinen sogenannten Raserdelikten. Er hatte ja einen Unfall gebaut 2003, als er mit erhöhtem Alkoholgehalt im Blut gefahren war. Und dieser Unfall hat ihn über Jahre verfolgt. Und da er dann nochmal zu schnell gefahren ist, bestand nachher die Gefahr, dass eine bedingte Geldstrafe in eine unbedingte Gefängnisstrafe hätte verwandelt werden können. 2008 stand er dafür vor dem Einzelrichter in Bellinzona und er hat dabei seinen Hals nur um ein Haar aus der Schlinge ziehen können, denn der Richter verzichtete nachher auf diese unbedingte Strafe und Lombardi hatte ja versprochen, wenn es eine unbedingte Strafe wird, ziehe ich mich aus der Politik zurück. Also da war er ganz, ganz nah am Ende seiner politischen Karriere. Auch der Druck gerade aus der Deutschschweiz war damals sehr, sehr groß. Man forderte ihn zum Rücktritt auf, weil er in einem Fall nicht ganz die Wahrheit gesagt hatte. Dazu kommt, dass auch eine Affäre mit getürkten Auflagezahlen beim Giornale del Popolo, das er einmal als Direktor geleitet hat, eine Last für ihn waren. Er hatte zugegeben, dass die Auflagen künstlich höher bescheinigt wurden, als sie tatsächlich waren, um mehr Reklame zu bekommen. Also das alles hat ihm damals geschadet, aber er hat sich insgesamt politisch wieder erhoben und man kann wirklich sagen, er ist jetzt am Höhepunkt seiner politischen Karriere angelangt.
Nun also am Montag diese Feier. Wie wird gefeiert?
Ja, am Montag wird nicht sehr viel passieren. Die großen Feierlichkeiten finden dann am Mittwoch statt. Natürlich gibt es den Sonderzug, der ins Tessin fährt. Und dort wird man die ganze Festschar, die von Bern kommt, ausladen und ins Teatro Sociale verfrachten, wo der Festakt stattfindet. Danach wird sich die ganze Schar dann zum Abendessen nach Lugano begeben, in Padiglione Conza. Nicht gerade ein vornehmes Hotel, aber symbolisch ein wichtiger Ort im Tessin, wo immer wieder auch die Parteien feiern. Es ist das alte, etwas heruntergekommene Messegelände in Lugano. Insgesamt, so sickerte in der kantonalen Presse durch, wird dieses Fest rund 90.000 Franken kosten. Und das hat auch natürlich gleich wieder zu ein bisschen Polemik geführt. Manche meinen, das sei viel zu viel Geld in einem Moment, wo der Kanton sparen müsse. Andere waren da vorsichtiger. Selbst SP und Grüne sagten, nun ja, es kommt wirklich nicht alle Tage vor, dass wir einen Ständeratspräsidenten haben. Also kann man auch dieses Geld mal investieren. Und der Kanton wird dadurch nicht viel ärmer werden.
Kommen wir auf einen Justizfall zu sprechen, der diese Woche vor dem Kriminalgericht von Lugano verhandelt wurde, der sogenannte Fall Sogevalor. Was verbirgt sich denn hinter diesem Wort, Gerhard Lob?
Nun, Sogevalor steht für einen großen Finanzcrack, und zwar den größten Finanzcrack überhaupt, den das Tessin je erlebt hat. Eigentlich war Sogevalor der Name einer Finanz- bzw. Treuhandgesellschaft, die an der vornehmen Via Nassa im Herzen von Lugano beheimatet war und eben von dort aus Finanzprodukte verwaltete. Doch im Jahr 2004 endete die Aktivität dieses Unternehmens abrupt mit einem Crack und mit einem Riesenloch von sage und schreibe 131 Millionen Franken. 111 geschädigte Kunden haben sich nachher gemeldet und es hat sich herausgestellt, dass einem Defizit, das entstanden war, immer Geld von anderen Konten genommen wurde, um das Loch zu stopfen. Und so hat man mit einem Loch ein anderes geschaffen. Vor Gericht ging es diese Woche nun genau um die Aufarbeitung, das heißt um die strafrechtliche Aufarbeitung dieses Falls.
Aber warum kommt dieser Fall erst jetzt vor Gericht?
Das ist tatsächlich eine lange Zeit. 8 Jahre sind vergangen und diese Zeit spiegelt sehr gut, wie kompliziert die Ermittlungen waren. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist auch, dass gerade in der Tessiner Staatsanwaltschaft bei Finanzdelikten häufig sich Staatsanwälte ablösen. Jemand hört auf, muss dann den ganzen Fall übergeben. Der oder die Nachfolgerin müssen sich einarbeiten. Das dauert alles sehr, sehr lange, denn die Beweisführung ist natürlich auch schwierig. Und ganz problematisch in diesem Fall war im Übrigen, dass auch der Direktor, der mutmaßlich Hauptbeschuldigte dieses Falls, nämlich 2004 untergetaucht ist. Er ist bis heute flüchtig.
Und wer stand dann vor Gericht?
4 Personen, die damals sehr hohe Ämter bekleideten in dem Unternehmen, Führungspositionen, darunter etwa auch der Verwaltungsratspräsident. Und natürlich ging es um ihre jeweilige Verantwortung bei diesem Crash. Was wussten Sie? Das ist die Frage. Und inwieweit haben Sie die Geschäfte damals mit beeinflusst? Das sind natürlich die entscheidenden Fragen, die jetzt vor Gericht beantwortet werden müssen bzw. mussten.
Und welche Anträge haben die Parteien denn gestellt?
Staatsanwältin war Fiorenza Bergomi und sie hat Anträge gestellt von 2 Jahren und 3 Monate Gefängnis bis 4 Jahre. Und das wegen Betrug und ungetreuer Geschäftsführung als schwerer Fall. Für Bergomi, die Staatsanwältin, war ganz klar, dass diese Personen etwas wussten von den Vorgängen und daher auch mitbeteiligt waren. Sie waren also nicht Opfer, wie sie es selber dargestellt haben. Und sie sagte einen sehr schönen Satz, wenn nämlich ein Alarmsystem nicht funktioniert, kann man deshalb nicht den Dieb freisprechen, sagte sie. Die Verteidiger haben im Übrigen erwartungsgemäß natürlich Freisprüche gefordert, auch indem sie diese direkte Verantwortung dieser Personen in diesem Fall absprachen.
Und wann ist mit einem Urteil zu rechnen?
Nun, erst im Dezember, der Richter hat eben auch schon angekündigt, dass er sich diesmal Zeit nehmen wird, dass es erst dann im Dezember kommt. Also da muss man sich ein paar Tage gedulden.
Gerd Lob, freier Journalist in Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.